Über das dokumentarische Buch Kinder von Heu, Freiheit, Glück und Terror möchte ich mich nun mit Grit Lemke selbst unterhalten. Sie ist hier zugeschaltet und morgen Abend selbst in Halle zu einer Lesung eingeladen. Hallo und guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind selbst in Hoyerswerda aufgewachsen und haben über das Heu, wie Sie es nennen, geschrieben. Was macht Hoyerswerda so spannend, dass Sie nicht nur ein Buch, sondern auch noch einen Film, Gundermann-Revier, über die Stadt, die Region und ihre Menschen veröffentlicht haben?
Naja, eigentlich sind zwei Dinge. Also einerseits ist Hoyerswerda sehr, sehr typisch, also geradezu symptomatisch für den Osten. Also weil dieser Aufbaugedanke, auch diese Utopie, die da drin lag, das findet man selten in so reiner Form wie in Hoyerswerda mit dieser Braunkohleindustrie, mit Schwarze Pumpe als Kombinat, was da aufgebaut wird parallel. Und dann eben dieser fundamentale Strukturbruch nach der Wende mit allen Problemen, die dranhängen. Das findet man selten sozusagen in so einer geradezu reinen Form wie in Hoyerswerda, wo man sich das wie unter so einer Lupe betrachten kann. Und andererseits war Hoyerswerda dann doch besonders, auch in der DDR und auch im Osten, wegen dieser sehr reichen Kulturszene und auch so einer Underground-Kulturszene, die es dort gab. Ne? Angefangen mit Gerhard Gundermann, worüber ich ja auch den Film gemacht hatte. Und ausgehend von Gundermann und der Brigade Feuerstein hatte sich dann aber wirklich so eine kleine, feine Avantgarde-Club-Kunstszene gebildet und die war wiederum außergewöhnlich und ich glaube auch singulär für die DDR, weil das eben eigentlich alles Arbeiterkinder und eher proletarische Menschen waren, die dort avantgardistische Kunst gemacht haben.
Im Buch erzählt eine Gruppe von Freundinnen, wie es war, in Hoyerswerda aufzuwachsen, in einer Wohnstadt, wo fast alle in das Gaswerk Schwarze Pumpe zum Arbeiten gehen. Was war denn so das Einprägsamste, wenn Sie darüber reflektieren, wie es war, in Hoyerswerda groß zu werden oder in Heu, also auch im Gespräch mit den anderen FreundInnen, die ja ein ähnliches Leben in dieser Stadt hatten?
Also tatsächlich haben alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die ich hatte, das Aufwachsen in Hoyerswerda als sehr unbeschwert und glücklich erinnert. Und das Besondere war sicherlich dieses Aufwachsen in einem großen Kollektiv, in so einer Gemeinschaft. Ne? Also das war nicht das Modell Kleinfamilie. Also natürlich hat man auch in Hoyerswerda Vater, Mutter, Kind war schon auch das Modell. Aber das war für das Aufwachsen gar nicht so das Entscheidende, sondern man hat sich immer in großen Kollektiven bewegt und in diesen Kollektiven wurde eben in jeglicher Hinsicht aufeinander aufgepasst. Also das hat ja zwei Seiten, das ist ja nicht nur schön, aber das hat natürlich auch dieses Behütetsein. Und das Zweite, was man sofort erinnert, ist dieser Rhythmus der Stadt. Also die Stadt lebt im Rhythmus der Schichtbusse, die nach Schwarze Pumpe und in die Tagebaue fahren. Das ist sozusagen der Herzschlag, der Puls und mit dem ist man groß geworden. Und umso schlimmer ist es eben, wenn der auf einmal von einem Tag auf den anderen wegfällt.
Im Buch ist die Rede von vielen Freiheiten, die ihr in Heu hattet bzw. zu nutzen wusstet. Es geht um Konzertbesuche, die Gründung eines eigenen Clubs, es geht um Dadaismus und um Literatur, Freiheit, Kunst und Kultur hatten trotz hartem Arbeitsalltag im Kombinat irgendwie einen recht festen Platz in Heu. Wie passt das zusammen und wie war es möglich, dass Hoyerswerda zu so einem kulturellen Kleinort wurde?
Also zum einen wurde natürlich Kunst und Kultur von Staats wegen gefördert. Das muss man ganz klar sagen. Das war ja wirklich erklärte Staatsdoktrin. Man wollte ja diesen neuen Menschen schaffen, diese allseitig gebildete sozialistische Persönlichkeit, von der immer die Rede war. Und das hat sicherlich nicht hundertprozentig funktioniert, weil es natürlich auch dann mit Zwang verbunden war, dass die dann das eben alle gelesen haben und ins Theater gehen mussten und so. Aber sie sind eben ins Theater gegangen und es haben tatsächlich in Hoyerswerda mehr oder weniger alle gelesen. Das beschreibe ich auch im Buch. Also das war zum einen tatsächlich vorgegeben und wurde staatlich gefördert, und gefördert wurde eben auch die Einrichtung von Jugendclubs, dass sich dann auch, also aus dieser Struktur, die da ist, also man braucht ja eben erstmal eine materielle Struktur, man braucht einen Raum, wo man sich treffen kann, und das war eben da, es war auch Geld da, dass man Künstler einladen konnte, sowas alles, und dass sich dann da aber so eine avantgardistische Szene gebildet hat, die auch wirklich wirklich so eine Art Untergrund bildete. Das hatte wiederum mit dieser besonderen Situation von Hoyerswerda zu tun, eben wirklich sehr, sehr am Rand, Peripherie, in jeglicher Hinsicht von Berlin vernachlässigt, nicht gesehen. Das hatte auch zwei Seiten, zum Beispiel, dass für unser großes Kulturhaus, auf das wir 20 Jahre gewartet haben, es wirklich 20 Jahre lang kein Material gab und kein Geld, weil eben Baumaterialien und Geld, das ging eben in der DDR nicht nach Hoyerswerda, das ging nach Berlin oder vielleicht in andere Großstädte. Aber das hatte eben zur Folge diesen Pioniergeist, dass die Leute dann eben irgendwann angefangen haben, also dieses, wenn hier kein Bürgersteig vorm Haus ist, dann muss ich mir den selber bauen. Und wenn hier ein Baum sein soll, dann muss ich den selber pflanzen. Und wenn hier Theater stattfinden soll, dann muss ich selbst Theater spielen. Und das ist so ein für mich auch so eine Art Geist von Hoyerswerda, der auch in der Stadt tatsächlich immer noch lebendig ist. Und ich glaube, daher kommt das auch, dieses, wenn es niemand für dich macht, mach selber.
Im Buch beschreiben Sie auch, dass im Gegensatz zur restlichen DDR, wo ja Ende der 80er Jahre überall, also zumindest in den größeren Städten, Glasnost und Perestroika diskutiert wurden, diese Diskussion lange nicht nach Hoyerswerda gedrungen ist. Heu wird da als ein Perpetuum mobile des Stillstands beschrieben. Woran lag das denn?
Naja, das hat sicherlich auch mit so einem Provinz-Großstadt-Gefälle zu tun. In Hoyerswerda war eben keine Uni, oder wir hatten letztendlich kein Theater. Also so bestimmte Einrichtungen oder bestimmte Strukturen, die auch in so einer Stadt für so einen bestimmten Diskurs und auch für eine beständige Erneuerung eines Diskurses sorgen, die gab es eben nicht. Also Hoyerswerda war in jeder Hinsicht randständig, und diese Diskurse, die natürlich dann Ende der 80er in der DDR eine Rolle gespielt haben, die sind am ehesten durch Leute, die dann eben studiert haben und jedes Wochenende zurückgekommen sind, in die Stadt zurückgeschwappt. Es gab allerdings schon so eine sehr kleine Oppositionsbewegung in Hoyerswerda unter dem Dach der Kirche. Da gab es so ein Gemeindehaus in der Neustadt, das Martin-Luther-King-Haus, und dort hatte sich in den 80er Jahren ein Arbeitskreis für Umwelt und Frieden gegründet, die auch wirklich sehr wichtige Umweltarbeit gemacht haben. Da sollte ein Moor zum Beispiel für die Kohle weg, das haben die praktisch gerettet, haben da auch im Dialog gestanden mit der westdeutschen Umweltbewegung, haben da Videos irgendwie hingeschmuggelt. Also sowas gab's. Das fand wirklich in einem sehr geschlossenen kleinen Kreis statt, aus guten Gründen, klar. Aber in der Stadt selbst hat man von diesen Bewegungen, die woanders deutlich sichtbar waren, tatsächlich Ende der 80er, ich sag mal, weniger gespürt als anderswo. Natürlich wurde auch über Glasnost und Perestroika diskutiert, aber das war nicht so eine Atmosphäre wie zum Beispiel in Leipzig, ne? Ist klar.
Ich habe so das Gefühl, es gibt einen ganz großen Kontrast von Hoyerswerda vor der Wende und nach der Wende. Also in den 90ern gab es ja diesen extremen Rückbau und auch irgendwie Wegzug, Bevölkerungsverlust. Inwiefern war denn da Hoyerswerda als sozialistische Industriestadt irgendwie so eine Planstadt oder Idealstadt des sozialistischen Lebens dann nach der Wende einfach zum Scheitern verurteilt? Und was ist da schiefgelaufen, oder war das irgendwie angelegt darin, dass diese Stadt 1955 entworfen und gebaut wurde und es quasi keine nachhaltige Entwicklung gab?
Also das Problem war sicherlich nicht, wie die Stadt gebaut war. Die war wirklich zumindest am Anfang nach sehr modernen architektonischen Kriterien gebaut worden, und auch Bauhaus und sowas alles ist da eingeflossen. Also es war nicht die Stadt selbst war das Problem, sondern das Problem war, wie es immer ist, wenn man sozusagen so monoindustriell irgendwas aufbaut, ne? Wenn sozusagen ein ganzes Gebilde von einer einzigen Industrie abhängig ist. Und das ist ja eigentlich wirklich ein Modell, was eben nicht nachhaltig ist und was man jetzt auch bei den ganzen Strukturwandeldiskussionen nicht wieder so versuchen sollte, so zu denken. Also wenn eben, es hing alles am Gaskombinat Schwarze Pumpe und an der Braunkohle. Nun muss man allerdings sagen, dass das damals alles von einem Tag auf den anderen geschlossen wurde, hatte ja nichts mit ökologischen Gesichtspunkten zu tun, über die wir heute nachdenken. Und sowas wie Kohleausstieg, davon hat ja Anfang oder Ende der 80er, Anfang der 90er niemand gesprochen, sondern das ist praktisch, also das Gaskombinat Schwarze Pumpe ist von der Treuhand für eine Mark verhökert worden. Ich glaube an Siemens und die Arbeiterschaft oder alle, die dort gearbeitet haben, die sind alle entlassen worden und entsprechend die Tagebaue ringsum. Also wie gesagt, es ging da überhaupt nicht um Kohleausstieg oder sowas, sondern da ging es eigentlich wie überall im Osten um die Ausschaltung ostdeutscher Konkurrenz. Und dann sind praktisch von einem Tag mehr oder weniger auf den anderen tausende Menschen auf die Straße gesetzt worden. Und das war wie so ein Domino-Prinzip. Ja. Es fing mit dem ersten Betriebsteil in Schwarze Pumpe an und dann folgten erstmal in Schwarze Pumpe weitere. Dann schließt der erste Tagebau, dann schließt die Zentralwerkstatt, dann braucht keiner mehr die Schichtbusse, dann schließt der Kraftverkehr, dann irgendwann nach relativ kurzer Zeit, das waren nur wenige Monate, hat es die ganzen Versorgungsbetriebe der Stadt erreicht. Dann schließt die Bäckerei, dann wurde die Molkerei irgendwann. Also diese ganzen, das ist ja sozusagen, das war ja eine Struktur, wo eins mit dem anderen verbunden war. Und das klappte dann innerhalb weniger Monate wirklich um wie so eine Dominosteinkette. Und dann waren diese tausenden Menschen von einem Tag auf den anderen irgendwie freigesetzt. Und es gab auch nicht so eine Struktur, wie es ja heute gibt, die jemand, der arbeitslos wird, irgendwie auffängt und man kann eine Umschulung machen und dieses und jenes. Das gab es alles überhaupt nicht. Und es hat niemand auch nur im Ansatz darüber nachgedacht, was aus diesen Menschen wird, was aus dieser Stadt wird. Dann sind die eben relativ schnell, haben die fluchtartig die Stadt verlassen in Richtung Westen, wo auch sozusagen eine Generation mit und die Generation, die eigentlich die wichtigste ist, die Menschen zwischen 20 und 40, die das Geld verdienen, die Kinder kriegen, die sozusagen eine Zukunft bedeuten für so ein Gebilde, also auch wirtschaftlich. Die waren dann weg und dann hat man eben relativ schnell gemerkt, dass die Wohnungen leer stehen. Dann hat man angefangen, völlig planlos irgendwelche Häuser abzureißen. Man hat sinnigerweise in Hoyerswerda zuallererst das Stadtzentrum abgerissen, wo es dann doch ein paar Geschäfte und Cafés gab, alles, worauf die Leute irgendwie 20 Jahre vorher gewartet hatten. Das hat man als erstes abgerissen. Also das alles passierte ohne jeden Plan, ohne irgendwelche Konzepte oder irgendwas. Also Strukturbruch ist als Wort dafür eigentlich viel zu schwach.
Nach der Wende erlangte ja Hoyerswerda dann vor allem durch das rassistische Pogrom 1991 bundesweit Bekanntheit. Ihr habt in der Zeit die autonome Republik Ladanien gegründet und es gab auch eine Hausbesetzung. Wie hat denn rechte Gewalt euch damals betroffen und was für einen Umgang hattet ihr damit?
Ja, das ist eine große Frage. Also die Hausbesetzung, die entstand auch aus diesem Umkreis, dieses Arbeitskreis für Umwelt und Frieden, die dann nach der Wende, also eigentlich glaube ich schon im Herbst 89, die haben dann relativ schnell das Dach der Kirche verlassen und haben diesen Arbeitskreis ja institutionalisiert. Und aus diesem Kreis und auch aus dieser Kultur- und Kunstszene, das waren im Prinzip alles mehr oder weniger die gleichen Leute, das war so ein Freundeskreis. Daraus wurde dann relativ schnell dieses Haus besetzt in der Altstadt mit dem Ziel, dort auch so ein Umweltcafé einzurichten, die Umweltbibliothek dort zu beherbergen. Das war das sogenannte Faxenhaus und dort gab es praktisch von Tag 1 an rechte Gewalt. Also das Pogrom, was dann im September 91 stattfand, das hat ja die Stadt auch lange den Mythos genährt, das wäre so aus dem Nichts gekommen und von außen praktisch, die wären alle nicht aus Hoyerswerda gewesen und so. Und das ist mittlerweile auch juristisch erwiesen, dass das nicht stimmte. Diese Gewalt kam natürlich aus Hoyerswerda und die gab es eigentlich schon Ende der 80er Und es gab auch schon, also im Buch sagt das ein Protagonist, 1988 fing das an mit dem Schnürsenkelwechseln. Das war aber am Anfang zumindest alles andere als eine gefestigte Nazi-Szene. Ja? Also das war so diese ersten Skinheads, die sind wirklich hervorgegangen aus den sogenannten, damals nannten wir die Metals, ja, also die haben Heavy Metal gehört und hatten lange Haare und die hatten eben zum Beispiel keinen Club und waren immer so ein bisschen heimatlos in der Stadt. Und also es war am Anfang eher so ein spielerischer Umgang mit Jugendkulturen, würde ich sagen. Und daraus wurde dann irgendwann eine rechte Szene. Das war sie aber nicht von Anfang an. Und die ersten Übergriffe auf mosambikanische Vertragsarbeiter, das waren, glaube ich, also gerade die da angegriffen wurden, das waren ausschließlich Männer. Die gab es auch schon zu Ostzeiten. Und es gab, das beschreibe ich auch im Buch, es gab auch schon in der DDR einen latenten Rassismus. Und es gab kein Zusammenleben auf Augenhöhe mit den Vertragsarbeitern. Aber eben, dass das diese Anmaße annahm und dass sich dann daraus so eine wirklich rechte Szene entwickelt, das war dann eigentlich wirklich erst Anfang der 90er. Also die ersten größeren Angriffe dann auf das Vertragsarbeiterwohnheim gab es 1990, also auch relativ kurz nach der Wende. Am 1. Mai 1990 gab es den ersten großen Angriff. Und man hat eben von Seiten der Stadt oder der Politik oder der Polizei, also alle Institutionen, die es in so einer Gesellschaft gibt, die dann aktiv werden müssen, man hat nichts unternommen. Man hat auch diese Rechten, Jugendlichen, die dann wirklich zu Tätern geworden sind, die waren ja damals sehr jung, die waren irgendwie zwischen 16 und 19. Und auch für die waren alle, also ohne jetzt Verständnis aufbringen zu wollen, aber man muss ja verstehen, was da passiert ist. Da war ja auch für die alles weggebrochen. Da gab es keine Berufsschule mehr. Die hatten meistens dann keine Jobs. Die Eltern hatten meistens auch den Job verloren. Also man hat auch die komplett allein gelassen, so wie man die ganze Stadt sich selbst überlassen hat. Und daraus hat sich dann irgendwann, das war wie so ein Schwelbrand und irgendwann ist es eben hochgegangen. Und dann gab es das Pogrom 91, man hat alle Ausländer aus der Stadt geschafft, was sozusagen auch ein fatales Signal war an die rechte Szene. Und man hat auch danach da erstmal nichts aufgearbeitet, man hat nicht hingeguckt, was sich dort entwickelt, man hat das Problem nicht benannt. Man hat dann so ein bisschen akzeptierende Jugendarbeit gemacht, um die Situation in der Stadt erstmal so ein bisschen zu befrieden. Das hat aber wirklich ein paar Jahre gedauert und in diesen Jahren, das ist das Wort Terror bei mir im Untertitel, also es gab ein paar Jahre, da war die Stadt dann wirklich fest in der Hand der rechten Szene und da hat sich dann die Gewalt, die sich vorher gegen Ausländer gerichtet hat, die hat sich dann gegen alles gerichtet, von dem irgendwie auch nur vermutet wurde, dass es links sei, ja, also das, man hat sich ja eigentlich zumindest anfangs noch gar nicht so als links und rechts begriffen, aber man wurde da auch relativ schnell eingeordnet und das hat damals gereicht in Hoyerswerda, was weiß ich, ein Vollbart zu haben oder lange Haare, Nickelbrille, das hat gereicht, um auf offener Straße krankenhausreif geprügelt zu werden und es sind Leute in ihren Wohnungen aufgesucht worden und zusammengeschlagen. 1993 ist dann tatsächlich jemand ermordet worden von Nazis. Und da gab es dann das erste Mal auch ein bisschen sowas wie eine Aufarbeitung und irgendwann gab es ja dann die Soko Rex vom Innenminister Eggert, nachdem der damalige Ministerpräsident Biedenkopf ja jahrelang behauptet hat, es gäbe in Sachsen kein Problem mit Rechtsextremismus und der Eggert war dann jemand, der wirklich mal hingeguckt hat und was unternommen hat. Und erst ab dann, also eigentlich erst so gegen Mitte der 90er Jahre, hat sich die Situation in der Stadt ein bisschen geändert, aber die Anfang der 90er, da war auch wirklich die gesamte Stadt, die Wände übersät mit Hakenkreuzen, mit SS-Runen, Sprüche, sowas weiß ich, rote Zecken sollen verrecken, alles sowas. Das war komplette Normalität in der Stadt. Da hat man schon gar nicht mehr hingeguckt. Also wenn man sich das jetzt anguckt und wenn ich jetzt Bilder sehe vom Hoyerswerda Anfang der 90er, dann wird mir einfach nur schlecht. Aber das war wirklich eine sehr gruselige Normalität geworden.
Das Buch trägt ja zum Glück auch noch die beiden anderen, also Sie haben es gerade schon gesagt, in dem Untertitel heißt es Freiheit, Glück und Terror. Die beiden anderen Begriffe sind ja ein krasser Gegensatz irgendwie zu diesem Terror. Was versteckt sich denn hinter diesen drei Begriffen in Verbindung mit Hoyerswerda oder Hoy?
Also das sind Begriffe, die sozusagen nicht von mir stammen, sondern die ich alle aus Interviews, also die meine Protagonistinnen und Protagonisten benutzt haben. Und Freiheit und Glück, das waren tatsächlich Begriffe, die für die Vorwendezeit, die immer wieder gekommen sind. Gerade der Begriff Freiheit, also mich erstaunt das jetzt nicht, aber das herrschende Narrativ über den Osten ist ja, dass 89 die große Freiheit endlich kam. Und der Begriff Freiheit wurde im Rahmen meiner Erzählung eigentlich nur für die Zeit vor 89 gebraucht. Also das war die Freiheit des Aufwachsens auf so einer Baustelle, wo alles unfertig war und wo man aber eben auch alles gestalten konnte. Dann die Freiheit in der Clubszene, wo man auch mehr oder weniger tun und lassen konnte, was man wollte. Und der Terror ist wirklich so, also das Wort fiel mehrmals in der Schilderung der frühen 90er. Und das ist eben dieser rechte Terror gewesen. Aber natürlich ist es auch im übertragenen Sinne der Terror des Zusammenbruchs sozusagen. Der Terror, der, also jetzt kein physischer Terror, aber im übertragenen Sinn ein Terror, der einer Treuhand, die wie so eine Feuerwehr über so eine Industrieregion drüber geht und am Ende ist nichts mehr davon übrig. Ne? Aber die Begriffe sind von den Leuten selbst genannt worden und ich fand die sehr, ja, sehr symptomatisch.
Was ist denn so übrig geblieben von der lebendigen Stadt Hoyerswerda? Oder ist das nur noch irgendwie nur noch ein ideeller Gedanke sozusagen, eine Erinnerung?
Also tatsächlich über viele Jahre, ich würde sagen bestimmt 20 Jahre, war es eine Stadt in so einer Art Agonie, wo wirklich Niedergang herrschte. Und immer wieder, wenn man hingekommen ist, also es sind dann eben massenhaft Leute weggegangen. Ne? Also die Stadt hatte mal, ich glaube zu besten Zeiten hatten wir 77.000 Einwohner. Heute sind es noch 32.000 und die auch nur durch Eingemeindung. Also in der Stadt selbst leben vielleicht noch 20.000, würde ich sagen. Man kann also sagen, dass um die 50.000 Leute die Stadt verlassen haben. Und dann ist war immer nur was weg, wieder ein Haus weg, wieder eine Kneipe weg, wieder Freunde weg. Und so ging das jahrelang und erst seit, ich weiß gar nicht, ich würde so sagen, seit 5 bis 10 Jahren erlebe ich die Stadt anders, erlebe dort wieder so eine Art Aufbruch, weil eben auch ein paar Leute nicht aufgegeben haben. Und das sind eben die wahren Helden der Geschichte. Die Helden sind ja nicht die, die irgendwann nach Berlin ziehen und dann denken, jetzt haben sie es geschafft, sondern die Helden sind die, die in der Provinz bleiben und die das Land eben nicht aufgeben. Das sagt auch einer der Protagonisten, der sagt, ich konnte hier das Land nicht dem Feind überlassen und auf die letzte Insel gehen, Berlin, und irgendwann ist der Feind dann auch und ich muss mich fragen, was habe ich gemacht?